Ihre Partei liegt im Moment bei den Umfragen zwischen 4 und 5,5%. Sie waren mal bei über 10%, auch bei den Landtagswahlen im Osten. In Thüringen waren es sogar 15,8%. Warum geht Ihnen da gerade jetzt die Puste aus?
Also stimmt das nicht. Wir stehen zwischen 4 und 6%. Und natürlich merken wir auch, dass einige uns sehr bewusst auch runterschreiben wollen, weil sie Menschen dadurch auch verunsichern, weil manche überlegen ja dann, ist denn die Stimme vielleicht verschenkt? So wird ja mit Umfragen auch tatsächlich werden Wahlergebnisse beeinflusst. Ich hoffe, dass die Menschen sich nicht dadurch verunsichern lassen. Ich erlebe einen Wahlkampf, wo wir sehr viel Zuspruch haben, wo wir volle Säle haben, wo wir auch spüren, dass so viele Menschen im Land sich Veränderung wünschen und dass sie tatsächlich nicht die Hoffnung haben, dass die alten Parteien, die uns in dieses Schlamassel hineingeführt haben, jetzt tatsächlich nach der Wahl irgendein Problem lösen werden. Und deswegen braucht es das BSW im nächsten Bundestag. Nur dann hat unser politisches Projekt die Chance, die Politik wirklich auch in Deutschland zu verändern.
Die Linken haben Sie so ein bisschen überholt in den letzten Wochen, liegen aktuell so um die 7%. Woran machen Sie es fest, dass da offensichtlich links von Ihnen doch noch ein bisschen Wachstum möglich ist?
Ja, die Linke ist ja heute eine Partei, die vor allem auch viele frühere Grünen-Wähler anspricht, denen jetzt Robert Habeck zu konservativ ist. Die Linke sind die einzige Partei, das ist tatsächlich so, die immer noch sagt, eine Begrenzung der Migration darf es nicht geben, offene Grenzen für alle, jeder, der möchte, soll nach Deutschland kommen. Vielleicht gibt es dafür 5 oder 6 oder 7%, aber das ist natürlich eine völlig andere Partei, als wir es sind. Wir sind die Stimme derer, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und wir spüren natürlich auch, ganz anders als bei der Linken, wir werden nicht hochgeschrieben, uns versucht man eher runterzuschreiben, weil man auch weiß, dass wir zum Beispiel in der Frage von Krieg und Frieden wirklich auch Opposition mit Rückgrat sind, weil wir Waffenlieferungen nicht richtig finden, weil wir schon seit Jahren darum werben und dafür werben, dass der Ukraine-Krieg auf dem Verhandlungsweg beendet wird, dass wir auch fest überzeugt sind, wir dürfen uns jetzt nicht in ein neues Wettrüsten hineinstürzen, weil das tatsächlich unsere Sicherheit eher gefährdet, als dass es sie vergrößert. Und das sind alles Positionen, die nur wir vertreten. Damit sind wir den Herrschenden ein Dorn im Auge und wir spüren, dass wir hier auch deutlichen Gegenwind haben. Bei der Linken ist es eher umgekehrt.
Sie haben ja gesagt, Sie gehen im Wahlkampf all in. Das heißt also, für Sie gibt es kein Zurück mehr, wenn es sozusagen nicht reichen sollte für den Bundestag. Warum gehen Sie da so ein hohes Risiko? Weil die Partei wird ja möglicherweise auch nachher, selbst wenn sie es nicht schaffen, sollten auf Sie angewiesen sein.
Na, es ist nicht ein hohes Risiko, sondern es ist eine objektive Beschreibung der Situation. Wenn wir nicht in den Bundestag einziehen würden, dann wäre ich politisch kein Faktor mehr in Deutschland. Das ist so, das muss man auch den Wählerinnen und Wählern sagen. Also wenn sie mich unterstützen wollen, wenn sie möchten, dass ich Politik in Deutschland verändern kann, dass ich da auch nach wie vor eine Stimme habe, dann ist es ganz wichtig, dass das BSW in den nächsten Bundestag kommt. Und wie gesagt, nach dem, was ich erlebe, bin ich da auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Es wäre doch wirklich eigentlich unverständlich in einer politischen Situation, wo die alten Parteien so wenig Vertrauen haben, wo wir auch so viele Probleme haben, über die leider in diesem Wahlkampf kaum geredet wird. Also ich finde es wirklich fast schon gespenstisch, worüber teilweise in diesem Wahlkampf lange diskutiert wurde, über die Frage, wer stimmt mit wem im Bundestag ab oder hat Herr Scholz hofnarr gesagt oder andere Dinge. Dabei haben wir so viele wirklich ernste Probleme. Wir haben eine wachsende Kriegsgefahr, auch hier in Europa. Wir haben eine wachsende Altersarmut. Wir haben das Problem, dass die Preise für viele Menschen seit Jahren schneller steigen als ihre Einkommen, dass sich viele einschränken müssen und unsere Industrie abwandert. Also unsere Wirtschaftskrise, die ist ja wirklich bedrohlich, weil sie vor allem auch unsere Industrie betrifft. Über all diese Fragen hätte ich mir gewünscht, dass in diesem Wahlkampf wesentlich mehr diskutiert worden wäre. Und natürlich auch, welche Konzepte gibt es, Migration zu begrenzen, weil dass wir diese hohen Zahlen nicht aufrechterhalten können, dass sie unser Land überfordern, unsere Sicherheitsbehörden überfordern. Ich denke, das sieht im Grunde jeder vernunftbegabte Mensch inzwischen. Und deswegen wäre es fatal, wenn sich da nach der Wahl wieder nichts ändern würde.
Sie haben gerade die Abstimmung im Bundestag angesprochen. Sie haben ja zusammen mit der Union und der AfD auch für diesen Antrag gestimmt. 7 zum Teil ranghohe bayerische Parteimitglieder haben daraufhin das BSW verlassen. Grund ist eben die Abstimmung mit der AfD gewesen im Bundestag und auch Kritik an der Führungsstruktur. Da ist von Führerkult die Rede und auch von einer undemokratischen Kaderpartei. Wie viel Verantwortung tragen Sie da als Parteichefin?
Na, das ist eben auch so interessant. In anderen Parteien treten auch immer Mitglieder aus. Daraus wird nicht eine riesige bundesweite Pressewelle gemacht. Bei uns wird jeder Einzelne, der irgendwie die Partei verlässt und der etwas Schlechtes über die sagt, der hat damit das sichere Ticket in die Bundespresse. Also es sind 6 Mitglieder aus Bayern gegangen. Ich glaube, einer war auch im Landesvorstand davon. Das ist bedauerlich, aber ehrlich gesagt kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Also Sie haben ja kritisiert unsere Migrationspolitik, aber ich stehe seit 2016 für die Position, dass Migration und vor allem, dass auch Integration nur gelingt, wenn Migration begrenzt wird. Also dass wir hatten nie die Position, dass wir hier diesen Kontrollverlust aufrechterhalten können. Dass das jetzt Mitglieder erst jetzt mitbekommen, ist erstaunlich. Und die Debatte darüber, dass man im Bundestag einem CDU-Antrag nicht zustimmen darf, weil auch die AfD zugestimmt hat. Also ich halte die wirklich für absolut irre. Also dann darf man im Bundestag auch keine Anträge mehr einbringen, denen zufällig die AfD zustimmt. Heißt, die AfD hat die Macht und der wird die Macht darüber zugeschrieben, was alle anderen machen. Genau diese Debatte macht die AfD immer stärker. Ich hätte mir gewünscht, dass wir stattdessen darüber nachdenken, warum inzwischen jeder vierte oder jeder fünfte zumindest Wähler der AfD seine Stimme geben will. Und das ist nicht, weil irgendjemand mit ihrem Bundestag abstimmt, sondern weil die Menschen berechtigt unzufrieden sind, weil Probleme nicht gelöst werden. Und das wäre eigentlich das Thema in diesem Wahlkampf gewesen.
Deutschland diskutiert ja nach dem Anschlag in München über Abschiebungen nach Afghanistan. Sie haben das sehr schnell auch nach dem Anschlag gefordert. Würden Sie dafür also direkt mit den Taliban verhandeln?
Ich finde ohnehin, wir sollten versuchen, mit den verschiedenen Regimen, die es auf dieser Welt gibt, und viele davon gefallen uns nicht. Aber wir müssen auch nicht in diesen Ländern leben. Wir sollten versuchen, mit möglichst vielen Ländern einigermaßen faire Beziehungen zu haben, auch diplomatische Beziehungen, und nicht diese Moralisierung von Außenpolitik, die gerade unter Frau Baerbock Überhand genommen hat. Und ja, wenn Menschen in Deutschland Straftaten verüben, wenn sie zum Beispiel aus Afghanistan sind, dann müssen wir diese Menschen abschieben und wir müssen sie abschieben können. Dafür brauchen wir zumindest Kontakte auch zu den Taliban. Andere Länder machen das auch und wir sind dringend in der Situation, dass wir das gewährleisten müssen. Wir können das den Menschen in Deutschland nicht mehr zumuten, dass hier Menschen gewalttätig sind, dass hier Menschen Übergriffe machen. Also man darf ja gar nicht erst so lange warten, bis wirklich auch Menschen sterben dabei. Es gibt ja auch Gewaltdelikte unterhalb dieser Schwelle und die nehmen immer mehr zu. Messerstechereien, Vergewaltigungen, Belästigung von Frauen. Und ich finde, wer sich solcher Straftaten, wer dafür verantwortlich ist, der verliert, sollte seinen Schutzstatus in Deutschland verlieren und sollte schleunigst ausgewiesen und dann auch abgeschoben werden.
Das heißt, Sie wären dafür auch bereit, ein Terroristenregime auf internationaler Bühne durch eine Zusammenarbeit quasi zu legitimieren?
Es geht nicht um Legitimieren. Es geht darum, dass die ganze Außenpolitik, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die unliebsame Regime versucht hat, mit Sanktionen klein zu machen, sogar teilweise mit Krieg. Also wir haben ja in Afghanistan lange mit auch Krieg geführt. Der Krieg ist in einem Desaster geendet. Die Taliban waren danach stärker, als sie vorher waren. Oder wir haben andere Länder mit Wirtschaftssanktionen versucht niederzuringen. Syrien zum Beispiel, dass Assad jetzt endlich auch gestürzt wurde, hatte mit unseren Sanktionen nichts zu tun. Die Sanktionen haben vor allem die Bevölkerung arm gemacht. Und das Ergebnis dieser Armut sind Flüchtlingswellen. Und das heißt Menschen, immer mehr Menschen, die nach Deutschland kommen. Das kann nicht unser Weg sein und sollte nicht unser Weg sein.
Kommen wir mal zu einigen wichtigen anderen Themen, auch die im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Thema Energie ist gerade auch, was Ihre Partei angeht, ein wichtiges Thema. Sie sagen, die Industrie braucht billige Energie, also wieder langfristige Verträge, die sich am Kriterium des niedrigsten Preises orientieren. Heißt das, Sie wären auch wieder bereit, Gasverträge mit Russland abzuschließen?
Ja, wir kaufen ja sogar nach wie vor russisches Gas. Wir machen es nur heute über Umwege. Also einer unserer größten Gaslieferanten ist Belgien. Belgien hat kein eigenes Gas, ist aber ein großer Importeur von russischem Flüssiggas. Natürlich ist das Gas dadurch viel teurer, als wenn wir es direkt über die verbliebene Röhre von Nord Stream beziehen würden. Ja, wir müssen unsere Energiepreise senken. Wir können unsere Volkswirtschaft nicht alleine mit Sonne und Wind betreiben. Das heißt, wir brauchen nach wie vor fossile Energieträger. Und deswegen sollten wir uns zwar nicht von einem einzelnen Land abhängig machen, das sollten wir bei keinem Land tun, auch nicht bei den Vereinigten Staaten. Aber wir sollten überall da kaufen, wo wir Gas zu wettbewerbsfähigen Preisen bekommen. Und zurzeit kaufen wir vor allem amerikanisches Gas. Und wir kaufen es zu teilweise dreifachen dessen, was amerikanische Unternehmen in den USA bezahlen. Damit zerstören wir unsere Industrie. Und deswegen müssen wir hier tatsächlich unsere Lieferketten wieder diversifizieren, in mehr Ländern einkaufen, auch möglichst auf direktem Weg. Pipeline-Gas ist immer viel, viel billiger als Flüssiggas. Und das ist die Grundbedingung dafür, dass wir eine führende Industrienation bleiben. Und ich sehe wirklich die Gefahr, dass wir hier absteigen. Die ist sogar sehr akut. Ich war vor kurzem bei Saarstahl. Das ist ja im Saarland ein großer Stahlproduzent. Wir haben die gleichen Probleme ja hier auch in Nordrhein-Westfalen bei ThyssenKrupp. Die Stahlindustrie kann mit den heutigen Bedingungen eigentlich nicht überleben. Sie brauchen günstiges Gas, sie brauchen günstige Energie, also günstige Strompreise. Sie bekommen das Gegenteil, die höchsten Strompreise in ganz Europa, das teuerste Gas, auch teilweise im Vergleich zu Wettbewerbern. Und so machen wir unsere Industrie kaputt. Und am Ende ist das auch klimapolitisch unsinnig, weil wir kriegen dann keinen grünen Stahl, sondern der Stahl wandert einfach ab und wird woanders produziert.
Sie wollen auch das Verbrennerverbot rückgängig machen. Das will aber selbst der Verband der Automobilindustrie nicht. Ferdinand Dudenhöfer, ein ausgewiesener Experte, sagt, das Gerede über eine Abkehr vom Verbrenner aus zerstöre die deutsche Industrie. Statt eines Hochlaufs der E-Mobilität wandere die Produktion der deutschen Stromer weiter ins Ausland ab, nämlich nach China. Also warum wollen Sie das Verbrennerverbot rückgängig machen?
Ja, weil das für die Arbeitsplätze in Deutschland unabdingbar ist. Ich meine, die Automobilkonzerne leiden darunter nicht so sehr, weil die ja ihre Autoproduktion in den USA haben. Sie haben ihre Autoproduktion in China. Überall produzieren sie auch nach wie vor Verbrenner, auch in vielen Schwellenländern. Aber die Arbeitsplätze, die in Deutschland sind, in den Automobilkonzernen, die sind in akuter Gefahr, weil wir zerstören mit dem Verbrennerverbot im Grunde die Technologie hier in Europa, wo wir Weltspitze sind, wo wir auch exportstark sind und exportstark waren. Und wir begünstigen eine Industrie, wo wir nicht wettbewerbsfähig sind. Und das ist ziemlich unsinnig. Also wir haben für die Stromer, also für die Batterieautos, im Grunde überhaupt keine Voraussetzung. Wir haben keine Batteriezellproduktion in Europa. Wir haben da auch keine Technologie. Also selbst wenn wir die hierher holen, es sind keine europäischen Unternehmen, die hier irgendwie an der Weltspitze sind. Wir haben die Rohstoffe nicht, die seltenen Erden, alles das, was man dafür braucht, haben wir nicht. Und deswegen heißt, wenn wir vom Verbrenner ausschließlich auf die E-Mobilität setzen, dass wir im Grunde unsere deutsche Autoindustrie, die weltweit einmal zu den führenden Autoindustrien gehört hat, die machen wir damit kaputt. Das ist über alle Maßen dumm und auch klimapolitisch nicht gerechtfertigt. Weil ein Mittelklasse-Verbrenner, zumal wenn man den Autokonzernen Anreize setzen würde und auch Druck ausüben würde, auf verbrauchsärmere Modelle zu gehen und zu forschen, ein Mittelklasse-Verbrenner mit relativ wenig Verbrauch ist klimapolitisch eindeutig besser als ein E-Auto, was am Ende mit einem Strommix betrieben wird, wo über die Hälfte aus fossilen Energieträgern kommt. Also die ganzen Berechnungen, dass also ein E-Auto mit null Emissionen gezählt wird, also das sind ja die europäischen Kriterien, die sind alle völlig unsinnig. Das ist ein Lobbyismus der E-Mobilitätskonzerne, natürlich auch von Tesla und von anderen, die davon sehr profitieren. Aber für die Menschen, die hier in Deutschland in der Automobilindustrie, in den Zuliefererbetrieben ihren Job haben, diese Jobs, das sind immerhin 800.000, die sind akut gefährdet. Dafür gibt es ja auch Berechnungen und ich halte das für absolut fahrlässig.
Anderes wichtiges Thema sind derzeit die Finanzen. Das ist auch die Inflationsspirale. Die Beiträge zur Rentenversicherung, zur Krankenversicherung steigen von Jahr zu Jahr. Es gibt wenig Konzepte in der Politik, wie man das begrenzen will. Sie wollen stattdessen trotzdem 100 Euro mehr im Monat für jeden. Wie setzt sich der Betrag genau zusammen? Also wo sollen diese 100 Euro zusammenkommen?
Naja, das ist ja eigentlich gar keine große Forderung. Aber wir sagen zum einen, es ist eine Schande, dass 12 Millionen Menschen in Deutschland für Löhne unterhalb von 15 Euro arbeiten müssen. Also das ist ja wirklich bei der heutigen Kaufkraft eines Euros, wenn ich dann in einer Stunde weniger als 15 Euro verdiene, dann heißt das, am Monatsende ist mein Konto leer. Und dafür stehen Menschen morgens auf, dafür schuften sie den ganzen Tag. Ich finde das entwürdigend. Also ein Mindestlohn von 15 Euro ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Freibeträge erhöht werden müssen. Es ist doch ein Skandal, dass in Deutschland eine Mittelklasse, eine Mittelschichtfamilie mehr Steuern zahlt als ein Milliardär und dass der Fiskus vor allem schon zugreift, wenn man so wenig Einkommen hat, dass man wirklich nicht überlebt. Also deswegen den Steuerfreibetrag auf wenigstens 1.500 Euro im Monat zu erhöhen, wäre notwendig. Und was wir zusätzlich fordern, ist auch ein Freibetrag bei den Sozialbeiträgen. Die fangen ja sofort, also sobald man etwas verdient, muss man Sozialbeiträge zahlen. Wir sagen, dass man auch hier diesen Freibetrag für die Sozialbeiträge hat, aber bei gleichen Ansprüchen und gegenfinanziert durch eine Erhöhung der Bemessungsgrenze. Was wir vor allem aber auch massiv kritisieren, ist, dass die Sozialversicherungen immer stärker eigentlich nur noch von den Ärmeren und der Mittelschicht finanziert werden. Die Reichen sind da raus. Und diese Sozialversicherungen finanzieren viele Gemeinwohlaufgaben mit, für die eigentlich alle haften müssten. Also zum Beispiel in der Krankenkasse. Ich meine, warum steigen die Beiträge, obwohl die Leistungen schlechter werden? Also ein Kassenpatient hat ja heute viel mehr Probleme als noch vor 20 Jahren, einen Facharzttermin zu bekommen, eine gute Versorgung zu bekommen. Er muss viel mehr selber zuzahlen. Trotzdem sind die Beiträge rekordhoch. Und das sind sie auch deshalb, weil die Krankenkassen, also die Krankenversicherten, viele Dinge finanzieren, die eigentlich gar nicht Versicherungsleistungen sind. Also die, zum Beispiel die Ausgaben für Bürgergeldempfänger. Etwa 10 Milliarden werden über die gesetzliche Krankenkasse abgerechnet. Das ist im Grunde ein Unding. Wieso finanzieren gesetzlich versicherte Bürgergeldempfänger, aber die Privatversicherten nicht? Und jetzt Lauterbach hat noch mal einen draufgesetzt. Jetzt sollen also die gesetzlich Versicherten auch noch die Investitionen in den Krankenhäusern mitfinanzieren. Ein Transformationsfonds, 25 Milliarden für die Krankenhausreform, für die Investitionen, die tatsächlich notwendig sind. Also diese Investitionen müssen finanziert werden. Aber wieso werden die Privatversicherten nicht beteiligt? Das ist eine so grobe Ungerechtigkeit. Also die Privilegierten haben ihren eigenen Topf, die zahlen weniger ein, sie werden entlastet von vielen Allgemeinwohlaufgaben, haben aber dafür sogar noch bessere Leistungen und die Krankenversicherten, die gesetzlich Versicherten zahlen mehr. Das ist ein absolut perverses System. Und insgesamt, wenn wir über Gesundheit reden, muss man auch sagen, unser Gesundheitssystem ist ja das zweiteuerste der Welt. Trotzdem haben wir teilweise schlechte Leistungen, weil wir falsche Anreize haben. Es wurden die Krankenhäuser irgendwann darauf getrimmt, nicht mehr in erster Linie zu fragen, was braucht der Kranke, sondern wie kann ich mit einem Kranken das meiste Geld verdienen? Und diese Kommerzialisierung, Privatisierung, diese Renditeorientierung, die macht das ganze System natürlich auch sehr teuer. Und auch viele Arztpraxen werden heute von Finanzinvestoren betrieben, die haben und von Beteiligungsgesellschaften und die drücken auch bei den Ärzten natürlich auf Rendite. Die wollen Geld machen. Und dadurch werden besonders teure Behandlungsmethoden natürlich bevorzugt. Das ist ein unsinniges System. Und wir wollen, dass Gesundheit tatsächlich wieder als Gemeinwohlaufgabe begriffen wird und nicht immer stärker auf Rendite, auf Profit getrimmt wird.
Lassen Sie uns über den Ukraine-Krieg sprechen, über die anstehenden Friedensverhandlungen. Die sollen morgen beginnen in Riad zwischen den USA und Russland. Die Ukraine und auch Europa werden erstmal nicht am Verhandlungstisch sitzen. Welche Erwartungen haben Sie an solche Gespräche?
Europa hat sich natürlich selber in diese Statistenrolle katapultiert, weil es leider in den ganzen Jahren zuvor nicht eine seriöse Friedensinitiative gab, die von Europa ausging. Man hat immer nur gewartet, was macht
die? Doch, die gab es ja. Also es gab ja immer Telefonate, auch von Scholz mit Putin, wo immer auch wieder die gleiche Antwort kam, dass er nicht zur Verhandlung bereit ist.
Ja, und scheinbar war das nicht die Antwort, weil warum ist er denn jetzt bereit? Es wurde immer uns gesagt, wir haben ja, also sowohl ich persönlich als auch andere mir Nahestehende, haben seit Jahren dafür geworben, dass der Ukraine-Krieg auf dem Verhandlungsweg endet. Und da wurden wir im Grunde von zweierlei Argumenten immer niedergemacht. Entweder hat man gesagt, mit Putin darf man nicht verhandeln, weil jemand, der einen völkerrechtswidrigen Krieg beginnt, mit dem darf man doch nicht reden. Das sagten die einen. Und die anderen haben gesagt, Putin will nicht verhandeln. Und so wurde immer wieder die nächste Waffentranche freigegeben. Es wurde immer mehr Geld in Waffen versenkt. Und dieser furchtbare Krieg endete nicht, sondern er ging immer wieder in die nächste Runde. Und junge Männer sterben an dieser Front. Und jetzt hat Trump etwas gemacht, was natürlich richtig ist. Er hat Putin ein Verhandlungsangebot gemacht und siehe da, Putin hat das offensichtlich angenommen. Also ist es doch jetzt ein guter Weg, dass man tatsächlich endlich versucht, diesen furchtbaren Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden. Und die Europäer haben es nicht gemacht. Sie wollen ja bis heute eigentlich nicht, dass dieser Weg bestritten wird. Das ist ja der pure Wahnsinn, wenn ich mir diese Debatten in Europa jetzt anhöre, dass wir womöglich eigenständig jetzt mit Waffenlieferungen, womöglich sogar mit Bodentruppen irgendwie diesen Krieg weiterführen. Also das ist komplett irre. Also ich hoffe sehr, dass Trump das wahrmacht, was er angekündigt hat, dass die Waffen schweigen, dass dort auch eine Friedenslösung erreicht wird. Natürlich braucht dann auch die Ukraine Sicherheitsgarantien. Aber diese Sicherheitsgarantien müssen natürlich vor allem eines erreichen, dass die Ursachen dieses Krieges, dass die ausgeräumt werden. Und Trump hat ja auch darauf hingewiesen, also dass die USA tatsächlich damals auch, als in Istanbul schon mal verhandelt wurde, als die Ukraine einen besseren Frieden bekommen hätte, als sie ihn heute wahrscheinlich bekommt, dass es die USA war, die damals die Verhandlungen, die Druck ausgeübt haben, dass sie abgebrochen werden. Und es war ein Stellvertreterkrieg. Und ich finde, wir sollten auch inzwischen verstehen, warum er ausgebrochen ist. Weil die Russen eben kein US-Militär direkt an ihrer Grenze haben wollen. Auch keine deutschen Soldaten. Und wenn ich jetzt höre, dass in Deutschland fast alle Parteien, also zumindest habe ich es von allen gehört, sich vorstellen können, deutsche Soldaten an diese Grenze zu schicken und zu stationieren, das ist genau nicht der Weg zum Frieden. Sondern der Weg zum Frieden wäre, dass neutrale Staaten jetzt Sicherheitsgarantien geben. Aber dass wir wirklich auch schauen, die USA würden es auch nicht hinnehmen, wenn Russland oder China an ihrer Grenze Soldaten stationieren würde, in Mexiko, im Golf von Mexiko Manöver abhalten würde. Da würde die USA auch militärisch intervenieren. So, und genau das hat Russland gemacht. Das rechtfertigt diesen furchtbaren Krieg nicht. Ich verurteile ihn, er ist völkerrechtswidrig. Aber wir hätten ihn verhindern können und wir hätten ihn früher beenden können, meines Erachtens.
Sie fordern ja realistische Friedensverhandlungen. Wie weit dürfen denn aus Ihrer Sicht die Zugeständnisse an Russland gehen? Also wären Sie bereit, den Donbass, die Krim zu opfern für eine Friedenslösung?
Ja, es wird immer gesagt, zu opfern. Hat denn irgendjemand tatsächlich noch eine realistische Aussicht oder gibt es eine realistische Aussicht, dass die Ukraine diese Gebiete militärisch zurückerobert? Es gibt sie nicht. Deswegen opfert man sie nicht, wenn man sagt, es gibt einen Waffenstillstand an der jetzigen Front, sondern es ist einfach die Anerkennung der Realität.
Aber hätte nicht Putin damit den Krieg gewonnen und würde ihm das nicht Tür und Tor öffnen, möglicherweise auch andere Länder anzugreifen, vielleicht sogar auch NATO-Länder?
Ja, das wird immer erzählt, dass wir jetzt ganz viel aufrüsten müssen, damit Putin die NATO nicht angreift. Ich meine, die russische Armee hat jetzt 3 Jahre in der Ukraine Krieg geführt. Sie waren nicht in der Lage, die ukrainische Armee wirklich entscheidend zu schlagen. Und diese russische Armee, die das nicht konnte, die soll in der Lage sein, jetzt morgen, wenn es dort in der Ukraine Frieden gibt, die NATO, das mächtigste Militärbündnis der Welt, anzugreifen und womöglich zu besiegen, wenn wir nicht aufrüsten. Das ist einfach eine völlig irre Argumentation. Es passt nicht zusammen. Wir müssen verteidigungsfähig sein, natürlich in der Welt, in der wir leben. Wir sollten aber vor allem alles daran setzen, diese Spannungen wieder zu minimieren und auch wieder auf Rüstungskontrolle und Abrüstung setzen und auch versuchen, dass wir das hinbekommen, statt immer mehr Raketen, immer mehr Waffen in Europa zu stationieren, wo irgendwann ein Funke reicht und es entsteht ein Weltenbrand. Das ist doch Wahnsinn. Wir sind eine Welt mit Atomwaffen. Wir sind eine Welt, wo wirklich eine Auseinandersetzung zwischen Atommächten die Menschheit vernichten kann oder zumindest Europa unbewohnbar machen kann. Deswegen müssen wir alles tun, dass solche Konflikte vermieden werden. Und ich glaube, das ist das, was wirklich der Auftrag jetzt ist, sich zu erinnern auch an die großen Lehren der Entspannungspolitik von Willy Brandt. Ich meine, dem hat man damals auch immer, hat man ihn diffamiert, dass er also die fünfte Kolonne Moskaus wäre. Das ist leider in Deutschland irgendwie Tradition, dass Menschen, die sich für Entspannung und Diplomatie einsetzen, dass sie als Freunde des Kremls abqualifiziert werden. Aber es war der genau richtige Weg. Ohne diesen Weg hätte es keine Wiedervereinigung gegeben. Und wir sollten auch für unsere Zukunft schauen, wie schaffen wir es wieder, dass wir gemeinsame Sicherheit bekommen in Europa? Wie schaffen wir einen Ausweg aus dieser Konfrontationsspirale, in der wir uns jetzt befinden?
Sie sind zwar gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, aber die Amerikaner ziehen sich ja jetzt zurück. Und anschließend muss ja die Ukraine in irgendeiner Form Sicherheitsgarantien von Europa bekommen, möglicherweise auch durch Waffen und auch durch Soldaten. Wären Sie dazu bereit und möglicherweise auch unter Beteiligung der Bundeswehr?
Also die Ursachen dieses Krieges liegen unter anderem darin, dass die NATO sich immer mehr an die russische Grenze ausgeweitet hat, dass US-Militär in der Ukraine stationiert war, dass es 12 CIA-Basen gab, dass auch möglicherweise Raketenstützpunkte dort stationiert hätten werden können, so wie in Polen und Rumänien das geschehen ist. Und das gehört zur Vorgeschichte dieses Krieges. Also wenn wir nicht wieder einen Krieg haben wollen, sollten wir genau das nicht machen. Sicherheitsgarantien heißt, neutrale Mächte und Es gibt ja eine Reihe von Ländern, die immer versucht haben, in diesem Krieg zu vermitteln. Da gehört Brasilien dazu, Südafrika, auch China, dass die tatsächlich der Ukraine die Sicherheit garantieren. Aber deutsche Soldaten oder amerikanische Soldaten an der Grenze, das wären keine Friedensbringer, das wäre im Grunde der Weg in den nächsten Krieg. Also das sollten wir tunlichst vermeiden. Gerade wir Deutsche sollten uns schon noch daran erinnern, dass wir in Russland, in der Sowjetunion einen brutalen Vernichtungskrieg geführt haben, der 12 Millionen Menschenleben gefordert hat. Das ist ja nicht vergessen. Also das haben auch die Russen nicht vergessen. Das lebt dort. Und dieses Trauma ist natürlich durch die massiven Waffenlieferungen Deutschlands, dadurch, dass inzwischen aus deutschen Panzern wieder auf russische Soldaten geschossen wird, ist dieses Trauma sogar wieder aufgeweckt worden. Es lebt in Russland. Und wir müssen alles schauen, alles tun, damit sich dieser Konflikt auch zwischen Deutschen und Russen, dass der nicht wieder zu so einem, ja, möglicherweise auch Krieg führt.
Warum vertrauen Sie Russlands Präsident Putin da eigentlich? Immerhin hat er sein Land langfristig auf Kriegswirtschaft umgestellt und er selbst sagt, der Untergang der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Was spricht also gegen die Theorie vieler Historiker, dass Putin nicht doch ein großrussisches Reich mit Litauen, Lettland und Estland anstrebt?
Ich vertraue ihm nicht. Dagegen, was er anstrebt, weiß ich nicht. Es gibt aber schlichte Fähigkeiten der russischen Armee. Und eine Armee, die in der Ukraine nach 3 Jahren mit der ukrainischen Armee nicht wirklich klargekommen ist, zuzutrauen, dass sie die NATO angreifen kann, dass sie die NATO überrollen kann, dass sie sich also Litauen, Lettland anschließen kann. Das ist einfach absurd. Wir haben zurzeit in Europa, nur in Europa, die Verteidigungsetats der europäischen Länder sind größer als der ganze russische Staatshaushalt. Aktuell, noch bevor wir noch mehr aufrüsten. So, das heißt, wir geben ja sehr, sehr viel Geld bereits für Waffen und Kriegsgerät und Kriegsvorbereitung auf. Und wenn ich höre, dass jetzt der NATO-Generalsekretär also sagt, wir müssen uns auf einen Krieg vorbereiten, dann muss ich sagen, da graust es mir. Wir müssen alles daran setzen, dass es nie zu einem Krieg kommt. Und wir brauchen deshalb wieder vertrauensbildende Maßnahmen. Das heißt ja nicht, dass ein Vertrauen existiert, sondern dass tatsächlich auch vertraglich wieder ein Weg eingeleitet wird, dass nicht aus einem Irrtum heraus eine Seite glaubt, die andere will sie angreifen, die Vorwarnzeiten sind kurz und dann quasi präventiv auf den roten Knopf drückt. Dass die Gefahr besteht zum Beispiel, wenn wir nächstes Jahr die amerikanischen Mittelstreckenraketen in Deutschland stationieren, die uns ja Olaf Scholz organisiert hat. Das sind Raketen, die ohne relevante Vorwarnzeit in Moskau oder auch in den russischen Nukleararsenalen einschlagen können. Wenn diese Raketen hier in Deutschland stehen, das sagen auch viele seriöse Militärs, da gibt es eine Studie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, dann wächst das nukleare Risiko in Deutschland, weil aus einem Irrtum heraus ein Atomkrieg entstehen kann. Deswegen wollen andere Länder diese Raketen auch nicht haben. Wir sind ja die Einzigen. Und ich halte das für den falschen Weg. Ich denke, wir sollten wieder einen Weg gehen, wo wir schauen, dass wir Konflikte diplomatisch lösen, auch mit Putin. Wir müssen ihn nicht mögen und wir müssen auch die russischen Verhältnisse nicht mögen. Das ist überhaupt nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, dass wir den Frieden hier in Europa bewahren.
Bisher vielen Dank zur aktuellen Tagespolitik. Ich habe noch einige Hörerfragen für Sie, die uns erreicht haben, die wir auch ganz gerne mit Ihnen noch besprechen wollten. Zum Beispiel Katrin schreibt uns, wie wird mit Ihnen das Bürgergeld reformiert?
Also wir halten das Bürgergeld in der jetzigen Form für eine Fehlkonstruktion, weil wir sagen, es geht ja nicht darum, Bürgern Geld zu geben, sondern es geht darum, dass jeder, seinen Arbeitsplatz verliert, der seinen Job verliert, dass der wirklich aufgefangen wird. Und wir sagen, das System, was es früher mal gab, war besser. Da gab es ja die Sozialhilfe, die Arbeitslosenhilfe. Und zunächst mal gab es länger das Arbeitslosengeld 1. Das wollen wir wieder einführen. Nicht, dass jemand nach einem Jahr in Armut stürzt, wenn er keinen Job hat. Gerade die vielen, die jetzt auch Industriejobs verlieren könnten. Also längere Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 1 und dann ein System, das sich an der damaligen Arbeitslosenhilfe orientiert. Das heißt, dass immer noch am letzten Nettoeinkommen sich anknüpft, damit Familien nicht abstürzen, wenn sie arbeitslos sind. Natürlich muss es Zumutbarkeitsbedingungen geben, dass man zumutbare Arbeit auch aufnehmen muss. Aber es müssen ja erstmal Jobs da sein. Und die müssen der eigenen Qualifikation entsprechen. Sie müssen schon auch den Menschen eine Möglichkeit geben, seinen Lebensunterhalt zu bezahlen. Im Bürgergeld ist das in dieser Form, ich meine, die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich ja verfestigt, auch schon unter Hartz IV und natürlich jetzt auch im Bürgergeld. Es gibt teilweise Missbrauch von Bürgergeld und es gibt viele, die das Bürgergeld deshalb beziehen, weil sie tatsächlich keinen Job bekommen, Alleinerziehende, die keinen Kita-Platz finden. Und für die ist natürlich das Bürgergeld zu niedrig, weil es wirklich auch Armut verbirgt und Armut bedeutet. Und für andere, die eben Bürgergeld plus Schwarzarbeit machen, die fahren damit ganz gut, die fahren damit teilweise besser als Menschen, die jeden Morgen aufstehen und Vollzeit arbeiten. Und deswegen muss man eben auch diesen Missbrauch bekämpfen.
Es kommt eine Hörerfrage, die ich Ihnen jetzt einspiele. Die kommt von Gordon.
Mich würde interessieren, was Sie gegen die Gewaltbereitschaft in Deutschland tun möchten, die stetig steigt.
Ja, ich meine, die hat ja verschiedene Ursachen. Also zunächst ist eine Gesellschaft mit sehr, sehr großen Kontrasten immer auch eine, in der es mehr Kriminalität und Gewalt gibt. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die aber wirklich auch dazu gehört, ist die Zuwanderung. Also wir haben steigende Gewaltkriminalität, gerade auch in bestimmten Zuwanderergruppen. Das wurde lange gesagt, das darf man nicht aussprechen, das sei rassistisch, aber es ist die Realität. Und deswegen fordern wir, dass Menschen, die entweder im Asylverfahren sind oder auch schon einen Schutzstatus haben, diesen Status verlieren und auch das Verfahren abgebrochen wird, sobald jemand mit Gewaltdelikten auffällig wird. Weil ich habe schon 2016 gesagt, wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht eben auch verwirkt. Und das meine ich auch. Wenn ich in ein Land komme und werde dort aufgenommen und möchte dort Schutz und möchte dort eine Perspektive, dann muss ich mich an die Regeln halten.
Aber wie wollen Sie denn zum Beispiel straffällig gewordene Asylbewerber abschieben? Im Moment scheitert ja jede zweite Abschiebung, auch weil die Herkunftsländer ihre Landsleute nicht zurücknehmen wollen.
Was mich wundert, ist, andere Länder sind viel erfolgreicher mit der Abschiebung. Also ich höre von der deutschen Regierung immer, sie könne das alles nicht machen und das geht alles nicht. Andere Länder machen das. Man kann es auch so lösen wie in Dänemark. In Dänemark hat eben wirklich nur der ein Aufenthaltsrecht, der einen gesicherten Schutzstatus hat. Und die anderen kommen eben in diese Ausreisezentren, aus denen sie jederzeit freiwillig ausreisen können. Da ist sozusagen, das ist kein Gefängnis in der Richtung, wenn man ausreist, dann kriegt man sogar die Ausreise bezahlt, also die Reise, aber man kann nicht mehr in das Land zurück. Das heißt, hier sind die Mauern zu. Also das kann man alles machen. Andere Länder machen das. Wir müssen raus aus dieser Situation, dass jeder, der nach Deutschland kommt, faktisch hier bleiben kann. Das ist ja ein Sog. Und wir müssen vor allem auch, und das ist jetzt sozusagen, das wäre dann ab Stichtag jetzt, die Zahl derer, die ins Land kommen, radikal reduzieren. Da ist unser Vorschlag, weil man nicht 4000 Kilometer Grenze kontrollieren kann, sollten wir das Asylrecht unserem Grundgesetz anpassen. Und das würde bedeuten, dass man in Deutschland überhaupt nur noch einen Asylantrag stellen darf, wenn man nachweist, dass man nicht aus einem sicheren Drittstaat eingereist ist.
Das würde aber die europäische Lösung sozusagen dann auch wieder zunichte machen, die ja also im nächsten Jahr in Kraft treten soll.
Naja, es würde gar nichts zunichte machen. Es würde eine Atempause für Deutschland bedeuten. Und natürlich sollten wir uns dann auf europäischer Ebene auch bemühen, noch bessere Regeln zu bekommen. Also es war ja die Bundesregierung, die teilweise blockiert hat, dass wirklich konsequent das europäische Asylrecht reformiert wird, was sinnvoll wäre, sodass es tatsächlich in Zukunft nur noch an den Außengrenzen und in sicheren Drittstaaten Asylverfahren gibt. Das wäre eine Lösung, die auch viele Migrationsforscher vorschlagen, weil unser Asylrecht nicht funktioniert. Wir haben ein Asylrecht, das die Menschen in armen Ländern motiviert, und zwar vor allem aus der Mittelschicht, Ersparnisse zusammenzulegen, sich in die Hände krimineller Schlepper zu begeben. Ein Teil überlebt diese Flucht dann nicht. Und die aber, die es nach Europa schaffen, die bleiben. Wer kein Geld hat, hat gar keine Chance hier auf Asyl, weil der kann die Schlepper nicht bezahlen. Das ist ein völlig dysfunktionales Asylrecht. Das hat mit dem ursprünglichen Anspruch, dass Menschen, die verfolgt werden, Schutz bekommen, gar nichts mehr zu tun. Und deswegen müssen wir dieses Asylrecht noch wesentlich grundsätzlicher reformieren, als das mit GEAS geplant ist. Das hat vor allem die deutsche Regierung blockiert. Und wir in Deutschland dürfen auch nicht länger warten. Wir brauchen jetzt die Atempause, weil wir einfach auf allen Ebenen überfordert sind. Also wenn das Kinderhilfswerk Arche inzwischen laut ruft und sagt, also schon 11-Jährige laufen mit dem Messer rum, wir brauchen hier endlich einen Stopp des Zuzugs, dann muss ich sagen, dann brennt es und dann muss man auch dringend etwas tun.
Eine Frage habe ich noch von Patrick.
Was würden Sie tun, wenn Sie an die Macht kommen, um die Inflationsrate dauerhaft zu senken und nachhaltig?
Also zum einen auf jeden Fall die Energiepreise senken durch eine andere Importpolitik, durch aber auch eine durchdachtere Energiepolitik. Also wir verteuern ja Energie auch zusätzlich durch CO2-Preise, durch sehr hohe Netzentgelte. Das müsste alles nicht sein. Andere Länder gehen hier andere Wege. Also neben dem Import gibt es auch hausgemachte Probleme. Ich würde tatsächlich ein System einrichten, wie es die Schweiz hat. Die Schweiz hat da, wo der Markt versagt, einen sogenannten Preisüberwacher. Also das ist eine gemeinnützige Organisation. Die gucken sich an, wo plötzlich die Preisspanne, also die Marge zu groß wird. Das ist meistens, wenn der Markt versagt. Und da werden Preise auch reguliert. Und wir haben im Lebensmittelhandel zum Beispiel oder auch bei den Lebensmittelkonzernen in der Verarbeitung haben wir extreme Marktmacht. Da funktioniert der Markt nicht mehr, weil es keinen fairen Wettbewerb mehr gibt, sondern die Unternehmen sind zu groß geworden. Man hat sie auch zu groß werden lassen. Und die sahnen ab zu Lasten auf der einen Seite der Landwirte, bei denen drücken sie die Preise, und zu Lasten der Konsumenten, die sehr hohe Preise bezahlen. Wenn man hier einen Preisüberwacher hätte wie die Schweiz, könnte man eingreifen. Das wäre dringend notwendig. Hm. Das ist auch irgendwie, hat nichts mit Kommunismus zu tun. Die Schweiz ist sicher kein kommunistisches Land, aber bei denen sind 30% der Preise reguliert. Besser wäre fairer Wettbewerb, dann müsste ich aber für mehr Wettbewerb sorgen. Aber kurzfristig kann man auch so die Preise drücken. Das wäre sehr, sehr wünschenswert. Und wäre für viele Bereiche auch tatsächlich da, wo die Marktmacht zu groß wird, fängt die Abzocke an. Und dagegen muss man etwas tun, entweder durch Entflechtung oder eben durch Preiskontrollen.
Gut, vielen Dank bis hierher. Wir haben noch ganz zum Abschluss ein kleines Spielchen mit Ihnen vor. Wir würden Sie bitten, einen Satz zu vervollständigen, den wir vorgeben, in aller Kürze. Das wäre sehr schön. Der erste Satz ist, Deutschland braucht Migration, weil...
Ja, das kommt drauf an. Also so pauschal kann man es nicht sagen. Wir haben natürlich einen Fachkräftemangel, aber ich würde mir wünschen, dass wir erstmal auch unsere junge Generation ausbilden, und wir entlassen jedes Jahr mehr junge Menschen ins Leben, die teilweise keinen Schulabschluss haben oder eben auch keine Berufsausbildung bekommen, also gar keine Ausbildung haben. Und zusätzlich können wir Fachkräftemigration sicherlich haben. Das ist auch etwas, was uns nützt. Aber pauschal würde ich das nicht so, den Satz so nicht vervollständigen.
Okay, das war ein sehr langer Satz. Okay. Strom und Heizung werden für uns alle bezahlbar bleiben, weil?
Nicht weil, sondern wenn wir tatsächlich Energie wieder nach dem Kriterium des günstigsten Preises einkaufen und uns nicht in die Wirtschaftskriege der Vereinigten Staaten hineinziehen lassen.
Damit unsere Kinder auch morgen noch in einem gesunden Wald spazieren gehen können,
müssen wir dringend eine durchdachte Umwelt- und Klimapolitik machen. Das heißt nicht irgendwelche Hobbyprojekte, sondern vor allem auch eine Förderung von neuen Technologien, mehr Kreislaufwirtschaft, mehr Ressourcen, Wiederverwendung und auch ein Vorgehen gegen zum Beispiel bestimmte Produktverschlechterungen von Unternehmen, die ja gerne Dinge produzieren, die nach sehr kurzer Zeit kaputt gehen, damit sie das nächste produzieren können. Also vernünftige Umwelt- und Klimapolitik, die brauchen wir.
Damit Wohnungen in Zukunft bezahlbar bleiben,
brauchen wir einen richtigen Mietendeckel. Also nicht die zahnlose Mietpreisbremse, sondern tatsächlich müssen die Mieten in den Städten eingefroren werden für eine gewisse Zeit. Sie haben sich völlig abgekoppelt von der allgemeinen Inflation und dann, sagen wir mal, ab in 5 Jahren mit der Inflation maximal steigen dürfen. Also die Mietregulierung in Deutschland ist eine Katastrophe.
Damit alle Kinder in Deutschland gleichermaßen gut lernen können,
brauchen wir vor allem viel, viel, viel mehr Lehrer und sollten dafür die Lehrerausbildung verändern. Man muss nicht Anwärter auf den Mathe-Nobelpreis werden im Mathe-Studium, um auch Lehrer werden zu können, sondern die Anforderungen an einen Lehrer sind deutlich andere. Das heißt, da müssen wir die jungen Leute, die das studieren, nicht so überfordern. Wir müssen die Bedingungen im Arbeitsalltag für Lehrer attraktiver machen, damit es wieder ein wirklich attraktiver, schöner Beruf wird, für den sich hoffentlich bald auch wieder mehr Menschen entscheiden.
Damit wir in Zukunft zuverlässig von A nach B kommen?
Ja, brauchen wir vor allem einen öffentlichen Nah- und Fernverkehr, der funktioniert. Eine Deutsche Bahn, die nicht notorisch unpünktlich ist, sondern ein gutes Schienennetz hat. Aber wir brauchen natürlich auch gute Straßen und intakte Brücken. Also wir sollten in unsere Infrastruktur investieren. Dafür muss man die Schuldenbremse reformieren.
Damit es auch morgen noch Jobs gibt, von denen man leben kann.
müssen wir die Industrie vor allem im Land halten. Also dafür müssen die Energiepreise runter, dafür muss die Infrastruktur modernisiert werden und dafür müssen wir mehr Geld für unser Bildungssystem investieren, weil wenn wir junge Menschen nicht mehr gut ausbilden, versündigen wir uns an der Zukunft.
Die Kriminalität auf unseren Straßen wird sinken, wenn?
Wenn wir zum einen den Kontrollverlust in der Migration überwinden, aber wenn wir auch mehr Menschen tatsächlich eine Perspektive geben, wenn Integration stärker vorangetrieben wird und auch wieder funktioniert und Menschen, möglichst viele, einen guten Job haben, von dem sie auch ordentlich leben können.
Dass der Krieg in der Ukraine bald endet?
Das hoffe ich. Zumindest sind jetzt erste Schritte unternommen worden, dass es überhaupt jetzt endlich Gespräche und Verhandlungen gibt. Und die Europäer sollten alles daran setzen, dass dieser Weg erfolgreich ist, statt ihn zu konterkarieren.
Frau Wagenknecht, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank.